Ich möchte jetzt Herrn Professor Wegscheider bitten, seinen Vortrag zu halten. Professor Wegscheider ist Statistiker und Biometriker. Er ist auch Berater der National Institutes of Health. Und ich möchte Sie bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen, methodische Herausforderungen in den Gesundheitswissenschaften.
Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss noch mal ein völlig anderer Blick auf die Gesundheitswissenschaften. Wir haben uns ja hier aus meiner Sicht hochinteressanter Art und Weise mit Inhalten auseinandergesetzt. Wir haben dabei viele Grafiken, Tabellen, Schätzwerte gesehen. Und jetzt zum Schluss noch mal ein Blick, wie kommen die eigentlich zustande? Und was liegen für Herausforderungen in den Methoden, die auf die Gesundheitswissenschaften zukommen? Diese Grafik werden die meisten von Ihnen kennen. Sie stellt gewissermaßen den Gründungsmythos der klinischen Epidemiologie dar. Es ist eine Landkarte, die 1848 John Snow in London verfasst hat. Und er hat hier auf dieser Karte für Innerlanden alle Cholera-Fälle, die damals gemeldet waren, mit Punkten markiert. Und mit Hilfe dieser Karte gelang es ihm, als Punktquelle für die Cholera eine Pumpe in der Broad Street auszumachen. Daraufhin ließ er gegen den Widerstand der Bevölkerung den Pumpenschwägel abmontieren, mit dem Ergebnis, dass die Cholera aus London verschwand. Auf dieser Grafik ist als Einzelzahlen sind die Entfernungsmaßstäbe zu sehen, sonst kommen keinerlei Zahlen vor. Und diese Grafik, das haben mir viele Epidemiologen versichert, die war für viele junge Leute der Grund, sich für die Epidemiologie als Fach zu entscheiden. So möchte ich auch arbeiten, sagen auch viele meiner Studenten. Ich möchte gerne Karten malen, Ursachen finden, Krankheiten beseitigen. Ein sehr schönes Leitbild und ich setze es auch gerne im Unterricht ein, um junge Leute zu begeistern. Die Grafik hat nur einen Nachteil. So arbeiten Epidemiologen nicht. Und so haben auch Epidemiologen im 19. Jahrhundert überwiegend nicht gearbeitet. Grafiken sind tatsächlich ein begrenztes Medium. Sie sind gut zur suggestiven Vermittlung, aber nicht unbedingt gut, um Ursachen von Krankheiten zu ergründen. Hier ist eine andere Grafik, die ist nur 21 Jahre später entstanden. Die stellt ein anderes Problem der Public Health dar, nämlich die Kriegsfolgen, ein großes Thema des 19. Jahrhunderts. Die war zu dem Zeitpunkt, wo sie entstand, 1869, schon eine historische Karte. Sie zeigt den Russlandfeldzug Napoleons und die humane Katastrophe, die damit verbunden war. Die Grafik gilt unter Spezialisten für grafische Darstellung als ein Höhepunkt der Darstellungskunst. Gleichzeitig zeigt uns aber diese Grafik auch die Begrenzungen auf. Was ist dargestellt? Wir sehen hier die Grande Armée durch Russland ziehen und dabei immer kleiner werden und schließlich auf dem Rückweg ist sie dann nur noch ein Schatten von dem, was sie ursprünglich mal war. Wenn man sich dann aber, die Karte ist sehr suggestiv wieder und hatte auch große Wirkung in ihrer Zeit, was für schreckliche Dinge passieren können, wenn man einen solchen Feldzug beginnt. Wenn man allerdings die Karte im Detail anguckt, dann stellt man fest, dass diese Karte nicht stimmt. Sie ist weder geografisch richtig, sie benutzt tatsächlich nur eine geografische Hülle, um etwas darzustellen. Noch stimmen die Zahlen im Einzelnen. Warum ist das geschehen? Nun, eigentlich hatte der Autor hier eine andere Absicht. Er wollte nämlich 6 Zeitreihen parallel darstellen. Und das ist ihm auch tatsächlich gelungen. Alle 6 Zeitreihen sind darin enthalten, aber um das machen zu können, musste er Kompromisse eingehen. Er musste die Geografie ein bisschen verändern, dann fehlten ihm Zahlen, er musste die nämlich aus vielen Quellen zusammentragen. Da waren Lücken drin. Und die hat er dann einfach fantasievoll ergänzt, um den Gesamteindruck der Karte zu erhalten. Das heißt, in einem höheren Sinne mag die Karte stimmen, im Detail stimmt sie nicht. Mit Grafiken können wir unter den Zwängen, die eine solche Grafik verursacht, viele Dinge nicht darstellen. Nun war das 19. Jahrhundert, hatte damit eigentlich kein wirkliches Problem, weil das 19. Jahrhundert im Prinzip zahlenfreudig war und deswegen statt mit Grafiken auch sehr gerne mit Tabellen, mit Maßzahlen gearbeitet hat. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir eine Bewegung, die dazu führt, dass wir Medizinalstatistik nennen, dass immer mehr systematisch Daten gesammelt wurden, die Lücken geschlossen wurden. Es ist ein neues Verständnis, ein neuer Blickwinkel von Public Health entstanden. Die von einer Präzisierung, ich möchte sagen Pseudopräzisierung getragen war, weil man zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch kein modernes Verständnis von den Begrenzungen von dem Arbeiten mit Zahlen hatte. Das 19. Jahrhundert war getragen von industriellen Entwicklungen, physikalischen Entwicklungen. Man glaubte an die Naturwissenschaften. Und das sind prinzipiell deterministische Vorgehensweisen. Und so wurden die Zahlen aus der Public Health auch überwiegend deterministisch interpretiert. Das heißt, die Zahlen waren die Wahrheit. Das heißt, das 19. Jahrhundert ergänzt den Kartenblick, der jedem gut zur Verfügung steht, durch den Zahlenblick. Auch der Zahlenblick war gut verfügbar, denn die Bildungsinhalte Mathematik und Rechnen standen im hohen Kurs und waren allgemein weit verbreitet. Wenn wir heute mit Zahlen arbeiten, gehen wir da ganz anders vor, und das liegt im Wesentlichen an drei Innovationen, die im 20. Jahrhundert erarbeitet worden sind. Das erste ist die Kontrolle des Zufalls, das Konzept des statistischen Tests. Das wurde in den 30er Jahren präzisiert. Nicht, dass man nicht vorher schon Wahrscheinlichkeitstheorie betrieben hat, aber man hat es mit den empirischen Zahlen nicht in unmittelbare Verbindung gebracht. Der statistische Test ist eigentlich auch nicht in den Gesundheitswissenschaften entstanden, sondern eher am Rande, bei den biologischen und landwirtschaftlichen Experimenten, die damals veranstaltet wurden. Da konnte man die starken Effekte des Zufalls nicht weiter ignorieren, weil die biologische Variabilität sehr groß war. Man hat dann eine Theorie dazu entwickelt, die vor allen Dingen dazu diente, herauszubekommen, wann man sich auch und in welchem Umfang man sich auf die Ergebnisse von Versuchen verlassen konnte. Das heißt, die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist die Frage der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Das heißt, in dieser Zeit wurde eine Infragestellung von Zahlen erarbeitet. Es wurde den Leuten bewusst, dass man ein Ergebnis nicht unbedingt völlig 1:1 und selbst unter identischen Bedingungen wird reproduzieren können. Ich muss da denken an das Zitat von Musil, was wir vorhin gehört haben. Das heißt, man muss bereit sein, neben der Wirklichkeit, die man beobachtet hat, andere Wirklichkeiten zumindest gedanklich zuzulassen und dann zu gucken, wie diese anderen Möglichkeiten, die sich nicht realisiert haben, wie die möglicherweise zu dem Phänomen stehen, das man untersucht. Als Resultat daraus ist der P-Wert gekommen, der heute für uns ein selbstverständliches Instrumentarium ist. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alle unsere Ergebnisse hinterfragen, ob sie nicht möglicherweise zufällig sein können. Wir wissen alle, dass der P-Wert auch viel fehlinterpretiert werden kann, aber als diese eine Marke von Verlässlichkeit erfüllt sie sicherlich eine sehr positive Funktion, wenn diese P-Werte denn richtig bestimmt sind. Das ist ein großer gedanklicher Schritt und es führt auch zu einem grundsätzlich anderen Umgang mit Zahlen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Statistik heutzutage in den meisten Studiengängen, die in irgendeiner Form mit Daten zu tun haben, in der Grundausbildung unterrichten. Ich gebe zu, dass man nicht mehr jedem Statistikkurs heutzutage anmerkt, dass das eigentlich das Hauptmotiv ist, dass man sich mit der Fraglichkeit von beobachteten Zahlen auseinandersetzt und die anderen Möglichkeiten auch in Erwägung zieht. Dies führt tatsächlich zu einer nachhaltigen Blickveränderung. Es führt dazu, dass wir Zahlen mit einem statistischen Blick angucken. Und dieser statistische Blick ist vorsichtiger als der Zahlenblick des 19. Jahrhunderts. Ein weiteres Problem, was im 19. Jahrhundert konzeptionell noch nicht sauber vorhanden war, ist das Problem der Confounder-Kontrolle. Wir wissen heute alle, dass Ergebnisse, Korrelationen, Regressionen, die wir beobachten, verfälscht sein können. Verfälscht sein können durch Hintergrundvariablen, verfälscht sein können durch Selektionseffekte und Ähnliches. Das 19. Jahrhundert und das beginnende 20. Jahrhundert sind mit diesem Problem noch ziemlich naiv untergegangen. Man hat Korrelationen einfach geglaubt. Man hat sie für Tatsachen genommen. Auch die statistische Signifikanz hilft uns gegen dieses Problem nicht. Es kann immer sein, dass im Hintergrund von Beobachtungsdaten irgendwo etwas rumschwebt, und wir haben ja hier auch schon Fälle diskutiert, wo ein weiterer Einflussfaktor am Wirken ist, und das veranlasst uns zu falschen Ursache-Wirkungsschlüssen und entsprechend falschem Verhalten, das möglicherweise in der Praxis Fehler produziert. Die Confounder-Kontrolle ist eine große Aufgabe, die eigentlich so richtig erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angegangen worden ist, methodisch. Da gibt es zwei mögliche Techniken, wie man damit umgehen kann. Das eine ist, dass man von vornherein das Confounding vermeidet, indem man ein Experiment veranstaltet. Das ist die Vorgehensweise, die wir heute zum Beispiel in der Wirksamkeitsbeurteilung von Medikamenten vorfinden. Das ist das Grundparadigma, der Goldstandard der Therapiebewertung in der Medizin geworden. In den Gesundheitswissenschaften hat man damit allerdings größere Probleme, weil man nicht an allen Stellen experimentieren kann. Und bei den meisten Problemen, über die wir hier geredet haben, ist das so. Wir können nicht einfach ein Experiment wiederholen. Wenn wir irgendwo etwas ändern am Gesundheitssystem, können wir das nicht ein zweites Mal machen. Das heißt, man muss vorher eine Bewertung machen. Dazu muss man aus vergangenen Daten lernen. Und dazu muss man epidemiologische Studien veranstalten. Um dann mit dem Confounder-Problem, wenigstens der bekannten Confounder, fertig zu werden, muss ich adjustieren. Das heißt, ich muss mathematische Modelle bemühen. Die einfachste Art, das zu machen, ist ein Regressionsmodell mit dem Confounder als Einflussgröße und der eigentlichen Wirkgröße, die mich interessiert, als Haupteinflussgröße. Aber normalerweise werden solche Modelle wesentlich komplizierter, weil es wesentlich mehr mögliche Einflüsse gibt. Damit passiert ein weiterer Paradigmenwechsel. Ab diesem Zeitpunkt, wo ich mich auf diese Konzepte einlasse, ist die Wahrheit nicht mehr das beobachtete Datum, wie auch immer relativiert durch einen P-Wert, sondern ist die Wahrheit ein Modell, ein errechneter Wert. Ich liefere mich also aus an eine mathematische Technik. Das ist ein großer Schritt, den man bereit sein muss zu gehen. Dieser Schritt, meine Damen und Herren, ist heute unausweichlich geworden, wenn wir mit Daten rechnen. Ich zeige Ihnen hier einfach nur mal kurz in schneller Folge, ohne das im Einzelnen durchzugehen, wie sich innerhalb von 50 Jahren die statistische Modellwelt entwickelt hat. Und diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen, sondern im Gegenteil, sie beschleunigt sich ungeheuer, was stark auch damit zusammenhängt, dass wir heute durch die Computer andere Möglichkeiten haben, mit Daten umzugehen. Damit wird unser Blick auf die Wissenschaft und unser Blick auf die Wirklichkeit sehr viel komplizierter. Und so sehr diese Fortschritte zu begrüßen sind, wir müssen sehen, gerade in den Gesundheitswissenschaften ziehen wir uns damit ein neues Problem an Land. Es können nämlich nicht mehr alle bei diesen teilweise sehr komplizierten mathematischen Diskussionen mithalten. Das ist umso bedauerlicher, als diese Modellwelt im Grunde eine universelle Sprache geworden ist. Das heißt, diese mathematischen Modelle, die wir anwenden, werden überall auf der Welt gleich und nach gleichen Kriterien angewendet. Das heißt, sie stellen eigentlich eine ungeheure Chance dar, uns über Sachverhalte zu verständigen. Aber man muss sozusagen mitreden können. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Welt, in der wir leben, lange Zeit in diesem Punkt geteilt sein wird. Wenn Sie zum Beispiel an viele Politiker denken, die wir auch täglich im Fernsehen erleben, dann werden Sie feststellen, dass viele von denen noch den Zahlenbegriff des 19. Jahrhunderts haben. Das heißt, sie kennen nicht mal den P-Wert als Konzept, sie kennen kein Confounding als Grundidee. Sie nehmen vier Feldertafeln, die ihnen präsentiert werden, so wie sie sind. Wenn man ihnen eine Grafik präsentiert, glauben sie das, was in der Grafik steht, aufgrund der suggestiven Wirkung. Und an dieser Stelle haben meines Erachtens Gesundheitswissenschaften eine besondere Aufgabe, nämlich eine Brücke zu bauen zwischen dem sehr entwickelten Verständnis, das die Wissenschaft heute vom Umgang mit Daten hat, und dem Verständnis, was Leute, die diesen Erziehungsprozess nicht durchlaufen haben, was die Leute im Umgang mit Daten präsentieren und reproduzieren können. Dazu gehört insbesondere auch, dass man die Entscheidungen transparent macht, die bei dem Modellierungsvorgang getroffen werden, weil die häufig über das Ergebnis des Blickes entscheidend sind. Ich halte diesen Weg für unverzichtbar, weil der statistische Blick, der reine Zahlenblick und der Modellblick in der Regel nicht dasselbe Ergebnis liefern, wenn man auf Daten guckt. Ja, meine Damen und Herren, dann gibt es noch eine dritte Innovation, über deren langfristige Bedeutung ich mir ehrlich gesagt selber noch nicht im Klaren bin, die erst relativ jüngst auf uns zugekommen ist. Und die ist veranlasst worden dadurch, dass wir im Grunde alle überfordert sind durch die Vielzahl von Ergebnissen, die wir vorfinden, die ständig neu produziert werden, und durch die dahinterstehende Vielfalt von Methodik. Die Wissensexplosion. Die Erfordernis, das Wissen in irgendeiner Form zu systematisieren, gelingt mit diesen statistischen Modellen nicht oder nicht in der genügenden Geschwindigkeit, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen uns verlassen auf neue Objekte, auf Datenbanken, auf Register, auf Meta-Register. Und da ist nun im Gefolge der Entwicklung des Internets eine ganze Reihe von neuen Techniken entstanden, die von grundsätzlich anderer Natur sind als die, die wir vorher gesehen haben. Wir haben Suchmaschinen, wir haben systematische Reviews, wir haben Meta-Analysen und Meta-Regressionen und haben dadurch einen völlig neuen Blick gelernt, übrigens ohne darüber groß nachzudenken, den Meta-Blick, den jeder von uns ganz selbstverständlich verwendet. Wir haben uns schleichend entfernt von den Primärquellen und verlassen uns heute mit großer Bereitschaft auf die Sekundärquellen, die uns präsentiert werden, die wir nicht in der gleichen Art und Weise kritisch hinterfragen, wie wir zum Beispiel unsere Modelldiskussion führen. Nun könnte man denken, das ist eigentlich die Lösung des Kommunikationsproblems was ich gerade an die Wand gemalt habe, dem wir uns stellen müssen. Ist nicht das eigentlich genau der Grund, wo öffentliche Hygiene, wo öffentliche auf das öffentliche Gesundheitswesen eigentlich arbeiten müsste? Die aggregierte Ebene, wo man mit aggregierten Daten arbeitet. Nun ist das wirklich der Fall. Ich möchte mal hier einander gegenüberstellen den Modellblick, den man auf Daten kann, und den Metablick, den man auf Daten richten kann. Der Modellblick basiert auf individuellen Daten. Das heißt, der einzelne Patient geht in die Modellierung mit ein, mit seiner Kombination von Merkmalen. Der Metablick arbeitet mit aggregierten Daten. Das heißt, da sind Mittelwerte über Regionen, über Krankheitsgruppen oder Ähnliches gebildet worden. Das heißt, die Verbindung zwischen den einzelnen Variablen ist auf individueller Ebene zerstört worden. Der Modellblick orientiert sich an der Ursachenforschung. Der möchte gerne wissen, warum bestimmte Phänomene so und so ablaufen. Zwar kann er das nicht perfekt liefern, weil wir immer ein Confounder-Problem, noch ein Rest-Confounder-Problem im Hintergrund haben, aber er nähert sich dem an. Der Metablick hingegen ist ein reines Aufsummieren. Er ist ergebnisbezogen. Wir wollen wissen, was unter dem Strich bei einer Therapie herauskommt. Der Modellblick ist analytisch. Er möchte Prozesse zerlegen in die Einzelteile. Der Metablick ist synthetisch. Er möchte am liebsten die Differenzierungen irgendwie beseitigen und zu einer einheitlichen Gesamtaussage kommen. Der Modellblick orientiert sich an Unterschieden. Unterschieden zwischen Menschen, Unterschieden zwischen Regionen. Der Metablick orientiert sich an Gemeinsamkeiten. Das heißt, diese beiden Blicke sind in gewisser Weise ergänzend, aber sie sind grundverschieden. Der Modellblick, der hat eigentlich etwas anderes zum Ziel. Der ist eigentlich interessiert an der Verteilung, an den Unterschieden, an der Variabilität in einer Stichprobe, während der Metablick den Mittelwert betont. Sie wissen vielleicht, dass es auch in der Meta-Analyse einen großen Streit gibt zwischen Methodikern und Leuten, die Meta-Analyse einsetzen wollen. Die Methodiker sagen, eigentlich haben wir die Meta-Analyse mal erfunden, um Variabilität zu studieren, aber so wird sie nicht benutzt. Sie wird benutzt zu regulatorischen Zwecken, um daraus Schlussfolgerungen und politische Maßnahmen abzuleiten. Meine Damen und Herren, und da haben wir jetzt in der Methodenwelt einen Konflikt, über den wir lange gestern diskutiert haben. Den Konflikt zwischen dem Gesellschaftsblick und dem Blick der Individuen. Und ich denke, dass die Gesundheitswissenschaften nicht gut beraten sind, wenn sie sich in diesem Konflikt grundsätzlich auf die Seite der öffentlichen Gesundheit allein stellen. Als Statistiker ist eine der häufigsten Fragen, mit denen ich konfrontiert wurde, werde, dass mich Patienten fragen, diese schönen Statistiken, die er da alle macht, gelten die auch für mich? Das heißt, wie stark muss ich davon ausgehen, dass der Mittelwert sich bei mir realisiert? Was für Risiken gehe ich eigentlich noch ein? Das ist eine Frage, die zielt in die linke Richtung. Das Individuum möchte sich selbst wiedererkennen können in dem, was wir rechnen. Wenn wir uns von vornherein auf den gesellschaftlichen Blick beschäftigen, werden wir viele Menschen nicht überzeugen können. Ich halte es von daher auch für problematisch, wenn man, wie manche Leute tun, sagt, der Modellblick, das ist die Medizin, die macht die Ursachenforschung, und die Gesundheitswissenschaften, die machen den summarischen Blick. Ich denke, das ist ein gefährlicher Standpunkt, und ich möchte dafür plädieren, dass Sie es anders sehen, dass Sie Ihre Aufgabe eigentlich darin sehen, diese verschiedenen Welten zu harmonisieren. Und die statistischen Möglichkeiten, das zu tun, individuelle Effekte darzustellen, die sind gewaltig gewachsen, gerade in den letzten Jahren. Das heißt, es ist möglich, individuelle Variationen darzustellen. Wie kann man das machen? Nun, hier sind einfach mal drei einfache Maßnahmen, die man, denke ich, stärker verfolgen könnte, wenn man jetzt Epidemiologie betreibt. Was wir selten tun, ist, dass wir Originaldaten, individuelle Daten, Studiendaten in gemeinsamen Datenbanken zusammenführen. Also gibt es viele Widerstände aus unterschiedlichsten Motiven heraus. Möglich ist es, und wenn man das tut und anschließend diese Daten einmal mit dem Metablick auswertet und einmal mit dem Modellblick auswertet, dann stellt man zu seiner Überraschung, es gibt inzwischen einige Musterprojekte, wo das gemacht worden ist, große Differenzen fest. Das heißt, man muss sagen, dass dem Metablick möglicherweise an vielen Stellen auch nicht zu trauen ist, dass er ein gefährlicher Blick ist, weil er bestimmte Tatbestände, die sehr wichtig sind für den Einzelnen, außer Acht lässt und die tatsächlich zu einer anderen summarischen Betrachtung führen. Was wir auch viel stärker machen sollten, ist, dass wir unsere Studien in Register einbetten. Was wir damit erreichen können, ist, dass wir besser verstehen, wie repräsentativ unsere Studien sind. Weil das ist ein großer Schwachpunkt, dass häufig Studien an sehr ausgewählten Kollektiven gemacht werden. Meine Damen und Herren, es ist nicht die einzige Stelle, wo meines Erachtens Gesundheitswissenschaften harmonisierend wirken können. Und das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie Wissenschaft auf Probleme guckt. Viele Leute stellen sich das so vor, dass die Wissenschaft guckt, so wie das menschliche Auge guckt. was wir ja unmittelbar zum Beispiel in den Grafiken am Anfang auch genutzt haben, wie das menschliche Auge guckt komplex. Es kann auf einen Blick in beeindruckender Geschwindigkeit komplexe Sachverhalte erfassen und abbilden. Tatsächlich funktioniert Wissenschaft so nicht. Wissenschaft ist eher so organisiert wie das Insektenauge. Das ist ein Facettenauge, das besteht aus vielen, vielen Einzelaugen. In der Wissenschaft sind das die Disziplinen, die Institute und Arbeitsgruppen. Und jedes Einzelauge hat nur einen Ausschnittsblick. Die sind alle ein Stück gegeneinander versetzt, haben gewisse Überschneidungen, aber sonst sind sie versetzt. Und jedes einzelne Auge sieht nur wenige Lichtpunkte, auf das es völlig ausgerichtet ist. Und daraus entsteht erst im Insektenhirn ein Bild. Übrigens ein Bild, was anders aussieht nach allem, was man weiß, als das, was wir sehen können. Dieses Bild ist nämlich wesentlich schneller als so. Also Insekten können wesentlich schneller sehen, dafür sehen sie erheblich unscharfer. Das liegt daran, dass für sie das Sehen vor allen Dingen wichtig ist, um rechtzeitig Fluchtreflexe auszulösen. Man ist versucht, genau diese Eigenschaft auch auf die Wissenschaft zu übertragen. Möglicherweise verhalten sich Arbeitsgruppen ein wenig ähnlich. Aber die wesentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist denn jetzt eigentlich das Hirn der Wissenschaft? Was entspricht dem Insektenhirn, das all das zusammensetzt? Nun, die Hoffnung ist, dass es die Meta-Analyse ist, aber ich habe Ihnen ja gerade gezeigt, dass das eine verwegene Hoffnung ist, dass die Meta-Analyse das leisten kann. Aber vielleicht können sich die Gesundheitswissenschaften diesem Problem widmen und die verschiedenen auseinanderstrebenden Wissenschaften, das ist ja ein Querschnittsfach, die Gesundheitswissenschaften, in irgendeiner Form harmonisieren. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wo aus meiner Sicht das dringend notwendig ist. Das eine ist die in letzter Zeit ja sehr stark in die Diskussion gekommene Betrachtung von Genotypen und Phänotypen. Das ist ja eine uralte Diskussion, die die Menschheit schon sehr lange begleitet. Was ist entscheidend? Das, was wir ererbt haben oder das, was wir erworben haben? Und das gibt es nun mit den Fortschritten in der Gentechnologie als neue Diskussion heute wieder. Und da hatte man ursprünglich die Hoffnung, ich hatte sie auch, dass das sozusagen in die Klinik direkt eingebracht wird. Aber ich muss sagen, zumindest für Deutschland kann ich das überschauen. Die Praxis ist eine völlig andere. Die Genotypisierung findet im Labor statt. Da gehen ungeheure Fördermittel mit hin. Und die Leute, die Genforschung im Labor machen, wollen gar nicht aus dem Labor reinkommen. Das drängt die überhaupt nicht, in der Praxis zu erforschen, sondern sie stellen lieber gleich den nächsten Antrag für ein neues Genforschungsprojekt. Umgekehrt muss man sagen, dass in der klinischen Praxis der Weg ins Genlabor auch sehr weit ist. Das heißt, im Grunde haben wir hier zwei auseinanderstrebende Bereiche, die beide viele Mittel verschlingen. Aber wenn man es zu Ende denkt, muss man feststellen, letztlich ist es ein Risikofaktorenkomplex, der möglicherweise sogar in Interaktion wirkt. Das heißt, es wäre dringend zu wünschen, dass diese Bereiche zueinander finden. Und ich denke, Gesundheitswissenschaften sind eigentlich die einzigen, die von ihrem Selbstverständnis her so etwas auch leisten können. Ein zweites klassisches Problem, was jeder von uns kennt: akute Ereignisse werden erforscht von der Akutmedizin. Chronische Verläufe werden von ganz anderen Leuten erforscht. Auf der linken Seite das Krankenhaus, am besten das Universitätskrankenhaus direkt an der Forschung. Auf der rechten Seite das Feld, der Hausarzt, das Gesundheitssystem. Das heißt, wir dividieren die Patienten an dieser Stelle auseinander und weit mehr noch, auch die akuten Ereignisse. Die werden aufgeteilt in Diagnosen und jede Diagnose wird für sich studiert. Die chronischen Verläufe werden in Phasen aufgeteilt. In jeder Phase ist ein anderes Forscherteam am Wirken. Wer bindet eigentlich all diese Disziplinen zusammen? Nun, es ist dringend nötig, die zusammenzuführen. Wir haben das ja hier an anderer Stelle auch schon gehört. Es ist letztlich ein multimorbider Patient mit seiner ganzen Krankengeschichte, der dahinter steht. Und eigentlich müsste Wissenschaft diesen ganzen Lebens- und Behandlungspfad in einem Modell abbilden. Wobei ich Ihnen sage, technisch ginge das, aber die Daten haben wir nicht zusammen. Warum? Weil jedes Gebiet für sich forscht. Und dann komme ich zu einem dritten, außerordentlich aktuellen Thema, das gerade in Amerika sehr stark diskutiert wird. Wir haben genau so ein Auseinanderdriften, das eigentlich nie so gedacht war, im Bereich der Arzneimittelzulassung. Wir haben eben viel von den Impfstoffen gehört. Ich werde gleich starke Berührungspunkte haben zu dem, was ich jetzt sage. Bei der Therapiebewertung. Wirksamkeit einer Therapie und Sicherheit einer Therapie sollten ja eigentlich zu einem Benefit-Risk-Ratio in irgendeiner Form zusammengeführt werden. Aber wie ist denn die Praxis? Die Praxis ist, dass die Wirksamkeit einer Therapie mit RCTs vor der Zulassung gemacht wird. Die Sicherheit einer Therapie wird sehr viel später gemacht. Und die Sicherheitspannen der letzten Jahre, die ja zu richtigen kleinen Arzneimittelskandalen geführt haben, haben uns gezeigt, dass dieser Bereich völlig unzureichend aufgebaut ist. Es ist letztlich ein Medikament, was bewertet wird und was zusammengeführt werden muss. Hier sind die Unterschiede einmal systematisch aufgeführt. Die Wirksamkeitsvorprüfung wird abgeschlossen bis zur Markteinführung. Bis dahin hat man aber nicht genügend Daten, um die Sicherheitsprüfung durchzuführen. Also wird das Medikament ins Leben entlassen. Es kommt auf den Markt und die Sicherheitsprüfung, wie stattfindet die statt? Wird die wieder in systematischen Studien gemacht? Nein. Die aktive prospektive Datensammlung ist mit der Zulassung abgeschlossen. Die Sicherheitsprüfung ist eine passive retrospektive Datensammlung. Die Wirksamkeit wird systematisch erforscht, da wird systematisch gesucht nach allen möglichen Wirkungen, von denen aus denen wir Nutzen ziehen kann. Die Sicherheitsprüfung es besteht aus einem mehr oder weniger zufälligen Entdecken von Nebenwirkungen. Wenn Sie an Vioxx denken, dann stellt man fest, dass man ganz viele Hinweise in den Daten aber weit verstreut hatte, die all das, was wir jetzt sehen, bereits vorher angezeigt haben. Aber es ist nicht wirklich systematisch verfolgt worden. Meine Damen und Herren, es ist inzwischen auch für die Pharmaindustrie durchaus ein Problem, weil wenn man einen Blockbuster hat und der wird dann irgendwann ganz vom Markt genommen, ohne dass man vielleicht überhaupt noch sucht, wo es Untergruppen gibt, die vielleicht weiterhin davon stärker profitieren, als dass sie geschädigt werden, dann ist das auch für die Pharmafirmen ein ganz großes Problem. Das heißt, dieser Bereich muss dringend neu reguliert werden. Und dazu gibt es jetzt vom Institute of Medicine eine ganze Reihe von Empfehlungen für die Neuregulierung. Das ist ein Institut, das ist in Amerika extra dafür gegründet worden, damit man dieses Problem angeht. Wir haben als erstes festgestellt, dass es ein großes Finanzproblem gibt. Die Wirksamkeitsprüfung ist nämlich ausfinanziert auf Sponsoren- und FDA-Seite, während die Sicherheitsprüfung, da ist die Finanzierung weitgehend zufällig und völlig ungeregelt. Und auch innerhalb der FDA gehen die Gelder in die Wirksamkeitsprüfung und nicht in die Sicherheitsprüfung. Und das sind jetzt die Vorschläge, die gemacht haben. Bitte übertragen Sie das mal in Gedanken auch auf Europa. Ich denke, das ist sehr interessant. Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist diese Debatte in Europa noch nicht so virulent. Sie fordern eine gleichmäßige Verteilung der Gelder, die die Firmen zahlen bei der Zulassung, auf die Wirksamkeit und die Sicherheit. Sie fordern eine Autorisierung der FDA. Sie ist tatsächlich nicht autorisiert, auch nach der Zulassung noch Studien zu verordnen und Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen. Im Moment schafft es die FDA schon öfter, Studien zu veranlassen, aber es wird daraus nicht automatisch irgendein Verfahren gemacht. Dann die Ex-ante-Registrierung aller Studien ist ja mit Macht im letzten Jahr angegangen worden. Sie werden das mitbekommen haben. Dann aber noch interessante andere Maßnahmen. Sie sagen, die Risikokommunikation, die muss mit den Ärzten und den Patienten verbessert werden. Damit sie wissen, dass sie noch nicht zu Ende geprüfte Arzneimittel nehmen. Die wollen neue Medikamente mit einem schwarzen Dreieck kennzeichnen. Achtung, noch in der Erprobungsphase. Und sie wollen für 2 Jahre ein Direct-to-Consumer-Wärmeverbot erlassen, damit diese neuen Medikamente nicht so aggressiv in den Markt gedrückt werden. Zurzeit finden in Amerika vor Kongressausschüssen lange Diskussionen darüber statt, ob man dieses Programm tatsächlich umsetzen sollte. Wir werden es sehen. Ich finde noch einen weiteren, und das ist jetzt mein letzter Punkt, einen weiteren Punkt bemerkenswert daran. Tatsächlich ist es so, dass bisher eigentlich alle Beteiligten an diesem Prozess völlig hemmungslos mitgemacht haben, an diesem Prozess sich um die Wirksamkeit zu kümmern und die Safety zu vernachlässigen. Es gibt überhaupt keine gesellschaftliche Kraft, die daran bisher nachhaltig Anstoß genommen hat. Und das ist ein Moment, ein Nachdenken darüber wert, warum das eigentlich so ist. Warum bei uns in vielen Bereichen der Wissenschaft eine Seite völlig im Schatten liegt, das ist die Seite der klinischen Erfahrung, das ist die Seite der chronischen Verläufe, das ist die Seite der Sicherheit, der Arzneimittelsicherheit. Und die andere Seite ist im Licht. Da fließen die Gelder hin, da gibt es keinen Widerstand. Da kann man jetzt ganz schnell böse Buben ausmachen und sagen, es ist die böse Pharmaindustrie. Aber wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass es eigentlich ein Kollektivwerk von uns allen ist. Was ist der Motor dahinter? Nun, ich kann Ihnen da keine wissenschaftliche Studie zu vorlegen, aber ich habe aus meinen persönlichen Erfahrungen da schon eine Vermutung. Ich hatte neulich eine Diskussion, die mich doch fast ein bisschen erschreckt hat, eine Diskussion von einem Preisgremium, was einen Preis verleihen sollte, der sehr hoch dotiert war und was aus Wissenschaftlern verschiedener Richtungen auch einem erheblichen Anteil von Methodikern bestand. Und 2 Arbeiten waren letztlich in der engeren Wahl. Bei der einen Arbeit war ein neues, hochtechnisiertes Verfahren an 16 Patienten erprobt worden. Und aufgrund dieser ermutigenden Ergebnisse, ein bildgebendes Verfahren, hat jeder gesagt, das ist die neue Zukunft, die wird irgendwann die Röntgentechnik ersetzen und wir werden mit diesen super Bildern unsere Patienten alle viel besser behandeln können. Keine einzige Einflussnahme auf die Therapie war damit gelaufen. Ob das, was die Bilder zeigen, überhaupt therapeutisch wirksam ist, war nicht untersucht. Aber eine Riesenhoffnung. Auf der anderen Seite war eine Studie an einem Verfahren, was vor 10 Jahren so angetreten war. Und er hatte eine riesige kontrollierte Studie gemacht, eine Feldstudie, das war der Erfinder dieser Methode gewesen, und musste dann nach einer langen Studie an Tausenden von Patienten feststellen, dass an seiner Innovation nichts dran gewesen war. Also ein negatives Ergebnis, das im Übrigen zu erheblichen Kostenersparnissen führt und möglicherweise, weil man auch einige nicht so ganz angenehme Nebenwirkungen entdeckt hat, auch den Patienten sehr nutzen wird. Und zwischen diesen beiden Studien, zwischen diesen beiden preiswürdigen Arbeiten sollte sich das Gremium entscheiden. Und es hat sich mit einer Zweidrittelmehrheit für die technische Innovation entschieden. Wie kann das passieren? Warum machen wir das so nun? Ich habe ein gewisses Verständnis aus der Diskussion daraus. Wir sehen uns alle nach Innovationen, die unser Schicksal bessern. Gewinnerwartungen haben wir alle, nicht nur die Pharmaindustrie, die vielleicht Geld damit machen will. Wir wollen auch Gewinne damit machen. Innovationen, und das wird mir inzwischen als Gutachter immer häufiger auch von den Forschungsförderern gesagt, Innovationen sind etwas, was die Wissenschaft auch braucht. Innovation ist etwas, was die Bevölkerung will. Innovation ist etwas, was die Abgeordneten wollen. Diese skeptische Grundhaltung, die Sie da als Statistiker und Methodiker mal reinbringen, Sie müssen auch mal sehen, die hat Grenzen. Und als letztes die Hoffnung. Wir alle leben ganz stark von der Hoffnung. Ich habe einen großen Teil meines Statistikerlebens Börsenkurse analysiert und da kann man das wundervoll sehen, wie Hoffnungen die Börsenkurse antreiben. Und inzwischen wird mir immer klarer, im Gesundheitswesen ist das kein Stück anders. Hoffnungen treiben uns alle an. Ich denke, dass Gesundheitswissenschaften hier eine Aufgabe haben, eine Aufgabe, soweit uns das möglich ist, leicht korrigierend zu wirken. Hier sind die drei Dinge, die ich Ihnen nahelegen möchte. Ich denke, wonach wir streben sollten, ist eine simultane Betrachtung individueller und gesellschaftlicher Effekte. Wir sollten versuchen, verschiedene wissenschaftliche Facetten zu integrieren und da auch Wissenschaften, Einzelwissenschaften zu bewegen, dass sie sich in das Konzert der Wissenschaft allgemein besser einfügen. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen, ob wir nicht etwas dazu beitragen können, den Wissenschaftsbias zu korrigieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.